NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Juli 1724. Der Geburtstag der Kurfürstin Maria Antonia von Sachsen.
Über das Leben von Prinzessinnen gibt es mehr falsche Vorstellungen als richtige. Früher waren es die Märchen, jetzt ist es die Boulevardpresse, die vom Glanz des Hofes berichtet. Hochzeiten, Wohltätigkeit und Luxus scheinen immer dazu zu gehören. Aber wie sah das Leben der in Bayern geborenen Prinzessin Maria Antonia vor 300 Jahren wirklich aus?
Was wir im 18. Jahrhundert im Alltag von Prinzessinnen auch haben, das ist ganz sicher Repräsentation und Festivitäten. Das heißt, sobald es Taufen oder Heiraten in den europäischen Adelsfamilien gibt, reisen dort auch die Vertreter der ganz unterschiedlichen europäischen Höfe hin. Das ist vielleicht noch mit dem Eindruck, den wir heute aus der Yellow Press haben, vergleichbar.
Professor Britta Kägler, Historikerin an der Universität Trondheim.
Ansonsten können wir eigentlich bei einer Prinzessin wie Maria Antonia kein richtiges Jet-Set-Leben oder Luxus und Vergnügen wiedererkennen.
Auch wenn sie am Fürstenhof nicht frieren oder hungern muss, frei und ungebunden ist ihr Leben nicht.
Wenn man dann eben schaut, was macht das Leben einer Prinzessin im Alltag aus, dann sehen wir sehr schnell, dass es sehr stark reglementiert ist. Der tägliche Besuch der Messe, die sozialen Verpflichtungen, Armenfürsorge, weniger Spaß und Freude und Freiheiten als festgelegte, immer wiederkehrende rhythmische Tagesabläufe.
Neben Reiten, Tanzen und Zeichnen lernt die Tochter des bayerischen Kurfürsten auch Italienisch und Französisch. Vor allem aber erhält sie Musikunterricht.
Sie hat bereits in ihrer Jugend in München eine ganz dezidierte Kompositionsausbildung erhalten, und zwar von renommierten Opernkomponisten, die am Münchner Hof angestellt waren. Das waren einmal Giovanni Battista Ferrandini und Nicola Antonio Porpora. Zwei italienische Komponisten, zwei italienische Musiker, die die Prinzessin im Einzelunterricht begleitet haben.
Maria Antonia komponiert Kantaten, Arien und zahlreiche Stücke für den Gottesdienst. Außerdem schreibt sie zwei Opern, Trionfo della Fedeltà, Sieg der Treue, und die noch heute bekannte Oper Talestri.
Und sie war nicht nur Opernkomponistin, sie hat auch die Libretti geschrieben, oder zumindest für die beiden Opern, die sie komponiert hat. Sie hat als Sängerin, als Musikerin und auch als Schriftstellerin Talent bewiesen. Und da ist sie eben ja doch gebildeter, talentierter als viele andere Prinzessinnen dieser Zeit.
Geboren wird Maria Antonia Walpurgis Symphorosa von Bayern am 18. Juli 1724 in München. Als älteste Tochter des bayerischen Kurfürsten Karl Albrecht erlebt sie durch den österreichischen Erbfolgekrieg schon als 17-Jährige eine politische und familiäre Krise.
Nach dem Tod des letzten Habsburger Kaisers Karls VI. Treten neben dessen Tochter Maria Theresia noch andere Thronanwärter auf den Plan.
Einer von ihnen ist Maria Antonias Vater Karl Albrecht. Im Januar 1742 lässt er sich in Frankfurt zum neuen Kaiser krönen. Doch am selben Tag verliert er sein Kurfürstentum Bayern.
Also das große Ziel der Wittelsbacher Familie ist endlich erreicht. Mit Pomp und großen Erwartungen zieht man nach Frankfurt. In der Abwesenheit marschieren dann die Österreicher in München ein und man sitzt plötzlich als Kaiser ohne Land in Frankfurt fest. Das ist natürlich dann von einer ganz großen Fallhöhe aus dieses Erlebnis von Heimatlosigkeit, wenn man es jetzt vielleicht modern gesprochen ausdrückt.
Die Familie lebt nun in einem Stadtpalais an der Zeil und ist sich einig, Frankfurt ist keine passende Residenzstadt für einen Kurfürsten und Kaiser.
Es ist auch eine Stadt gewesen, die eben nicht vom Adel geprägt war, sondern eine stolze Reichsstadt-Bürgerstadt.
Erst nach 2 Jahren kann die Wittelsbacher Familie nach München zurückkehren. Maria Antonia gilt zu dieser Zeit als zart und wenig stabil, schreibt ein Gesandter.
Sie ist eine ungemein delikate Dame, die von einer üblen Nacht ordentlich viele Tage inkommodiert wird und des Reisens, der Hitze und starker Bewegung keineswegs gewohnt ist.
Mit 22 heiratet sie Friedrich Christian, den ältesten Sohn des sächsischen Kurfürsten. Sie sind Cousin und Cousine, haben sich aber noch nie gesehen und schreiben sich in der Verlobungszeit über 200 Briefe. Maria Antonia, fest entschlossen, dem zukünftigen Gatten lieber gleich zu offenbaren, woran er ist, schickt ihm ein Porträt von sich und schreibt dazu:
Ich bin noch dunkler. Ich habe eine rote Nase und eine Menge Pickel. Ich sollte das alles nicht sagen, aus Angst, dass sie mich verabscheuen könnten. Doch ich will sie nicht täuschen. Und wenn ich auch nicht schön bin, schmeichle ich mir doch, dass sie ihre Aufmerksamkeit nicht auf meine Figur richten werden, sondern auf meine Art zu denken.
Glücklicherweise hat Friedrich Christian sich genau so eine Frau gewünscht und in seinem geheimen politischen Tagebuch schreibt er bald:
Sie ist mein zweites Ich.
Denn er, dessen Füße seit seiner Geburt gelähmt sind, verlässt sich ebenfalls lieber auf den Geist als auf den Körper.
Bei dieser Ehe zwischen Friedrich Christian von Sachsen und Maria Antonia von Bayern gibt es mehr Ähnlichkeiten im Charakter, auch in der Erziehung, als Unterschiede.
Auch Friedrich Christian liebt die Musik. Johann Sebastian Bach, der sich seit 1736 königlich polnischer und kurfürstlich sächsischer Kompositeur bei Dero Hofkapelle nennen darf, hatte für den 11-jährigen Kurprinzen die Kantate Herkules am Scheidewege komponiert.
Das ist vielleicht erstaunlich, weil man ja weiß, dass Friedrich Christian eigentlich von jüngster Kindheit an körperlich beeinträchtigt gewesen war, später auch auf einem berühmten Gemälde im Rollstuhl sitzend dargestellt ist und sie wiederum diese Jagdleidenschaft ihrer Mutter übernommen hat, als sehr quirlige und lebendige und einfach auch physische Person beschrieben wird.
Doch die Jagd ist nur ein Ausgleich für die Arbeit am Schreibtisch. Maria Antonia übersetzt Dramen aus dem Italienischen, schreibt Kantatentexte, Lebensgeschichten, weise Sentenzen, Gedichte. Schon mit 23 Jahren wird sie in die Accademia dell'Arcadia in Rom aufgenommen, einen erlauchten Kreis von Dichtern und Philosophen, dem später auch Goethe beitreten darf. Doch ihre große Liebe gilt der Musik.
Und sie führt das in Dresden sogar noch weiter. Sie nimmt da ein richtiges Musikstudium bei Hasse auf und führt auch den Kontakt mit Porpora weiter fort. Und das heißt, sie ist anders als 17. bis 18. Jahrhundert Prinzessinnen dieser Zeit nicht nur eine gute Dilettantin, sondern bei ihr geht es tatsächlich fast so weit, dass wir von einer Professionalisierung ihres Musikkönnens sprechen können.
Preußenkönig Friedrich der Große, dem sie eigene Kompositionen schickt, huldigt ihr geradezu.
Wenn man Künste und Tugenden in einer Person vereinigt findet, ist es möglich zu verhindern, sie zu lieben. Diese Liebe ist nicht derart, die vor Scham errötet, deren Flamme nicht den Brand in das Herz der Liebenden trägt, aber eine unwiderstehliche Anhänglichkeit von Bewunderung begleitet. Das, Madame, ist das Gefühl, welches Sie in meiner Seele erwecken und das keine Macht darin zerstören kann.
Maria Antonias berühmtestes Werk ist die Oper Talestri, in der sie die Geschichte der sagenhaften Amazonenkönigin auf eigene Weise in Musik setzt. Bei der Uraufführung im bayerischen Schloss Nymphenburg singt sie selbst die Titelrolle.
Bleicher Schatten, der du hier ringsum betrübt und irrend umgehst. Ach, verweile nur einen Augenblick. Auch ich komme, um dir zu folgen.
Talestri liebt ausgerechnet den Anführer ihrer Feinde, Orontes. Eigentlich sollte sie ihn hassen oder sogar töten lassen, aber sie entscheidet sich für die Liebe. Dass Maria Antonia diesen Stoff wählt, ist kein Zufall. Geschichten über Amazonen sind damals groß in Mode.
Es ist so, dass man seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auch bei Faschingsveranstaltungen in Adelskreisen, gerade in München, wo sie eben ja herstammt, auch dieses Kostüm als Amazone schon bekannt ist.
Talestri bietet Maria Antonia aber auch die Möglichkeit, sich selbst zu inszenieren, meint Professor Britta Käkler, Expertin für die Adelsgesellschaft der frühen Neuzeit.
Auf der einen Seite haben wir Athene, die Göttin der Weisheit. Auf der anderen Seite gibt es diesen mythischen Stoff der Amazone Talestri. Und ich glaube, beide Teile sind in der Person von Maria Antonia zu finden. Gleichzeitig gibt es ganz klare autobiografische Elemente, die sie in diesem Opernlibretti verarbeitet. Das ist dann die selbstbewusste Fürstin, gleichzeitig angewiesen auf den Ehemann. Er ist derjenige, der den Anspruch auf den sächsischen Thron hat.
Friedrich Christian setzt großes Vertrauen in seine Ehefrau, die ihm 7 Kinder schenkt. Kaum hat er das Kurfürstentum Sachsen 1763 übernommen, überträgt er ihr wichtige Aufgaben.
Die Disposition und Direktion des staatlichen Finanzwesens und die Leitung der Porzellanmanufaktur in Meißen.
Maria Antonia ist nicht nur Finanzminister in Sachsen, sondern betätigt sich auch als Unternehmerin bei einer Baumwollweberei der Kattunfabrik. Auch am Bayerischen Brauhaus in Dresden ist sie beteiligt. Beide Unternehmungen sind mäßig erfolgreich, riskante Spekulationen lehnt sie ab. Das junge Kurfürstenpaar ist von den Ideen der Aufklärung fasziniert und verfolgt andere Ziele, als selbst reich zu werden. Friedrich Christian schreibt in sein Tagebuch:
Die Fürsten sind für ihre Untertanen da und nicht die Untertanen für die Fürsten. Der Reichtum der Untertanen, der öffentliche Kredit und eine gut stehende Armee machen das wahre Glück des Fürsten aus.
Doch schon nach 74 Tagen Regentschaft stirbt Friedrich Christian an den Pocken. Maria Antonia übernimmt gemeinsam mit ihrem Schwager Franz Xaver die Regierungsgeschäfte für den noch unmündigen Thronfolger. Die beiden Vormünder entzweien sich schließlich wegen der Polenfrage. Seit 1697 werden Sachsen und Polen in Personalunion regiert. Franz Xaver verzichtet für seinen Neffen auf den Anspruch, obwohl Maria Antonia ihrem Sohn die polnische Krone erhalten will.
Als Kurfürst hat man nur so einen Kurfürstenhut. Eine Krone ist was anderes. Und mit dem polnischen Thron hat man eben die Möglichkeit, gleichzeitig als König auftreten zu können. Und die Aufgabe einer solchen Königswürde kommt, glaube ich, wenn wir jetzt versuchen, so zu denken wie Maria Antonia, das kommt einer Bankrotterklärung gleich.
Maria Antonia kann sich nicht durchsetzen. Ihr Einfluss am Hof schwindet und als ihr Sohn 1769 volljährig wird, zieht sie sich aus der Politik zurück. Ihr bleiben noch 11 Jahre, in denen sie reist, komponiert, schreibt und malt. Oft zieht es sie in die alte Heimat nach München, wo sie auch den jungen Mozart trifft, oder sie besucht ihre Tochter, die Herzogin Amalie von Zweibrücken. Mit Friedrich dem Großen und Maria Theresia steht sie in regem Briefwechsel und zweimal besucht sie Friedrich in Sanssouci. Auch mit 48 Jahren gibt sie noch private Konzerte. Der englische Musikforscher Charles Burney ist 1772 bei einem solchen Ereignis in Schloss Nymphenburg dabei.
Um 8 Uhr versammelte sich die Kapelle des Kurfürsten. Die verwitwete Kurfürstin von Sachsen sang eine ganze Szene aus ihrer eigenen Oper Talestri. Sie sang in einem wirklich feinen Stile. Ihre Stimme ist sehr schwach, aber sie zwingt sie niemals und bleibt immer rein im Tone.
Als Maria Antonia am 23. April 1780 in Dresden stirbt, verliert Sachsen eine der klügsten Fürstinnen, die es je hatte. Leider sind viele ihrer Texte und Kompositionen verschollen. Einiges ruht aber noch in den Archiven und könnte gesichtet und zugänglich gemacht werden. Vielleicht sind noch mehr Schätze darunter, wie die Oper Talestri, deren Ende von Versöhnung und Liebe erzählt.
Unter uns herrsche ewiger Friede. Man spreche nicht von Strenge. Und der Liebe alleinige Fackel entzünde nun unser Herz.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Maria Antonia von Sachsen, die am 18. Juli 1724 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.